Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Folge von Sterbewelten, dem Hospiz-Podcast des Christophorus-Hospizvereins in München. Mein Name ist Stefanie Vossilus. Heute ist Sepp Reischl im Gespräch mit Gerlinde Bichler. Sie arbeitet seit gut 10 Jahren beim Christophorus-Hospiz und leitet das Pflegeteam im ambulanten Bereich des Christophorus-Hospizvereins. In einem multidisziplinären Team betreuen Pflegekräfte wie Gerlinde Bichler zusammen mit ihren ärztlichen Kolleginnen und Kollegen und der sozialen Arbeit Menschen in den letzten Lebenswochen und Monaten zu Hause und ermöglichen so ein gutes Sterben in den eigenen 4 Wänden. Gerlinde Bichler erzählt uns nun von der Offenheit und Verlässlichkeit, die es braucht, um den Menschen und Angehörigen die notwendige Unterstützung zu geben. Ich wünsche Ihnen nun neue Einblicke und Erkenntnisse im folgenden Gespräch zwischen Sepp Reischl und Gerlinde Bichler.
Ich begrüße heute Gerlinde Bichler, meine Kollegin hier aus dem ambulanten Bereich, ganz herzlich zu einem Gespräch. Als erstes, wir sitzen hier wieder im Raum der Stille im Christophorushaus in der Effnerstraße in München, neben unserem stationären Hospiz sozusagen, in einem Raum, in dem wir regelmäßig auch der Menschen gedenken, die verstorben sind. Gerlinde, magst du als erstes vielleicht zu dir selber was sagen, wer du bist?
Ja, wer bin ich? Ja, Gerlinde Bichler, ich bin jetzt fast 60 Jahre. Ich habe 90 das Examen gemacht und seitdem bin ich in der Krankenpflege unterwegs, kenne praktisch Krankenhausarbeit, ambulante Pflegedienstarbeit, habe auf einer Palliativstation gearbeitet, auch als Koordinatorin im Hospizverein und jetzt hier im ambulanten Team in der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung.
Eine ganz große Breite des Pflegeberufes erlebt. Wie bist du überhaupt zur Pflege gekommen?
Also das wollte ich schon nach der Schule machen. Aber das war damals so, dass man, wenn die Realschule beendet war, hätte ich noch ein Haushaltsjahr machen müssen, um in der Krankenpflegeschule anfangen zu können. Und das wollte ich dann nicht und bin praktisch auf die Fachhochschule gegangen. Und danach habe ich studiert, mal so angefangen. Aber es war dann irgendwann klar, Studium ist nicht meins, sondern ich brauche was oder wollte was, wo ich mit den Menschen und praktisch da, wo es notwendig ist, arbeite. Mhm. Und habe dann eher ein bisschen spät berufen noch die Pflegeausbildung gemacht. Mhm. Da hatte ich schon eine Tochter.
Würdest du das heute wieder so machen? Nach über 30 Jahren?
Den Beruf an sich würde ich wieder wählen, wenn ich nach dem, wie es im System gerade läuft, nachdenke, würde ich mir vielleicht was anderes suchen.
Ist kein Zuckerschlecken sozusagen und in einer der großen Krisenberufe und ist nicht seit gestern das Thema des Pflegenotstands und so weiter. Ja, was hat dich denn dann über die Pflege hinaus oder vertiefend eigentlich in die Hospizarbeit geführt? Du hast ja, wie du schon gesagt hast, in verschiedensten Bereichen, Palliativstation, Ambulant, Hospizdienst und so weiter gearbeitet.
Ja, das war so, dass ich zu der Zeit, wo das dann so langsam begonnen hat mit der Palliativausbildung, im ambulanten Pflegedienst gearbeitet habe und mein Chef mich gefragt hat, was ich gern noch an Weiterbildung machen möchte. Und ich habe gesagt, gar keine, ich will einfach meinen Halbtagsjob und Familie machen. Und habe dann so überlegt und dachte mir, nee, ich will doch noch was lernen. Und bin dann eben auf Palliativ gekommen. Und habe dann aus eigenen Stücken praktisch diese Ausbildung gemacht, weil das für meinen damaligen Chef nicht interessant war und er mir dir dann auch nicht bezahlen wollte. Und in der Ausbildung habe ich Hospizverein kennengelernt. Und da es in Kaufbeuren, wo ich damals gearbeitet habe, einen Hospizverein gab, habe ich gedacht, da gehe ich mal hin und gucke, was die machen. Und ich war da auch und die haben dann gerade auch jemanden gesucht. Und so kam ich auf die Idee, da mache ich jetzt noch die Seminare, die man dafür braucht, mhm. Koordinatorenseminar, Führungsseminar mhm. und eben Palliativcare mhm. und habe das einfach dann für mich beschlossen zu mhm. machen und so bin ich da reingekommen.
Ganz unerschrocken. Du hast keine
ganz unerschrocken, ja.
Angst vor Menschen, die am Ende ihres Lebens stehen oder schwerst krank sind.
Nee.
Diese Berührungsangst nee, hattest du nie?
Die habe ich nicht. Mhm, und ich werde ja auch immer wieder in der Arbeit von Angehörigen gefragt, wie können sie diese Arbeit machen? Mhm. Sie könnten das nie. Und für mich ist diese Arbeit im Palliativbereich etwas sehr Beruhigendes, weil ich weiß, es ist schon alles versucht worden, den Menschen therapeutisch mhm. zu helfen. Und sie sind jetzt oft an dem Punkt angelangt, wo sie im Krankenhaus oder vom Onkologen die Aussage bekommen, ich kann jetzt nichts mehr für sie tun, gehen mhm. sie nach Hause. Mhm. Und viele der Menschen denken ja dann, ja, übermorgen kommt das Sterben, wenn keiner mehr was für mich tun kann. Mhm. Und wir haben die Erfahrung, dass noch ein Stück Leben stattfindet. Und in diesem Stück Leben die Menschen zu unterstützen, was sie brauchen, um noch ein gutes Leben in Anführungsstrichen führen zu können für die Zeit, die ihnen gegeben ist, da trete ich gern an und das finde ich ein sehr erfüllendes, mhm. Eine erfüllende Aufgabe, mhm. eben noch etwas tun zu können.
Jetzt bist du schon mitten in deiner jetzigen Arbeit, wir nennen das ja heute medizinisch-pflegerische Palliativfachkraft.
Ja.
Wie viele Jahre bist du jetzt schon beim Christophorus Hospizverein?
Gute 10 Jahre.
Gute 10 Jahre, das ist eine gute Zeit. Und du hast eine sehr verantwortliche Aufgabe, auch du leitest das Team der Pflegekräfte im ambulanten Bereich, wo wir ja 2009 mit einem sogenannten spezialisierten Palliativteam begonnen haben, zum ersten Mal mit Palliativmedizinern und Medizinerinnen zusammenarbeiten. Wie groß ist denn dieses Team, das du leitest?
Also wir sind insgesamt 12 medizinisch-pflegerische Palliativkräfte, wobei eben 2 davon in der Leitungsfunktion sind. Und ich habe hier ja auch ganz normal im Team angefangen und erst seit circa 4 Jahren die Leitung mhm. des Pflegeteams übernommen. Das ist kein kleines Team, merke ich, mhm. sondern schon einige Menschen, die da versucht werden müssen, unter einen Hut zu bringen oder auch bei der mhm. Stange zu halten und auf die Bedürfnisse einzugehen. Also es ist eine sehr abwechslungsreiche Arbeit, aber hat sehr viel Ähnlichkeiten auch mit der Patientenarbeit, weil da weiß man ja auch in der Früh nicht, wie wird der Tag ausschauen, was mhm. stellen sich mir für Aufgaben. Das ist bei den Mitarbeitern genauso wie bei den Patienten.
Es ist ja ein Kernbereich des Christophorus Hospizvereins, der 1991 mit diesem Berufsbild überhaupt angefangen hat. Ich meine, das ist sogar bundesweit das erste Modell gewesen, dieser mobilen, ambulanten, niedrigschwelligen palliativpflegerischen Beratung. Magst du ein bisschen was zu diesem Alltag, ich sage jetzt einmal, wie es im alten Begriff genannt wurde, Hospizschwester im ambulanten Bereich sagen? Wie schaut der Alltag so aus?
Also der große Unterschied, jetzt als Pflegekraft hier zu arbeiten, ist, dass man in allen anderen Bereichen, Krankenhaus oder ambulanter Pflegedienst, wirklich pflegt, überwiegend direkt am Patienten, diese Unterstützung der Grundpflege, mhm. Wundversorgung, Medikamentenabgabe, sowas. Und hier bei uns ist es eine beratende Tätigkeit im Großen mhm. und Ganzen. Wir kommen natürlich auch mal in Situationen, wo wir vielleicht mal einen Verband wechseln oder eine Spritze verabreichen, aber grundlegend sind wir beratend tätig.
Das heißt, ihr redet mehr, als ihr tatsächlich pflegt, kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Wir also jetzt nicht nur reden, damit wir was gesagt haben, sondern Aufklärung von Angehörigen, von Patienten, wie wird eine Krankheit weiter verlaufen, mit was müssen sie vielleicht rechnen bei dieser Erkrankung, Angebote darstellen, die zu Hause eine Unterstützung sein können, ob das jetzt der Pflegedienst mhm. ist oder auch eine hauswirtschaftliche Unterstützung, ob Ehrenamtliche eingesetzt werden, damit Angehörige mal vom Pflegebett wegkommen und rausgehen können mit dieser Beruhigung, mein Mann ist nicht alleine zu Hause, also falls was mhm. passiert, ist jemand da, der sich kümmert und trotzdem kann die Ehefrau doch mal zum Kaffee trinken gehen oder in Ruhe zum Friseur.
Das heißt, ihr seid den ganzen Tag eigentlich in München, im ganzen Stadtgebiet unterwegs, nicht den ganzen Tag, aber Großteil des Tages, besucht Menschen zu Hause, die schwerstkrank sind, die vielleicht manchmal auch allein sind, die Angehörige dabei haben. Ihr müsst genau hinschauen, so wenn ich dir zuhöre, genau hinhören, was ein Mensch braucht, was ein Mensch will. Ist das immer so einfach?
Nein, das ist nicht einfach. Das ist eine hohe Anforderung an uns, weil wir ja sehr viel Wissen mitbringen, rein vom Pflegerischen, aber auch durch eine palliative Zusatzausbildung, was alles nötig sein könnte für Patienten und Angehörige. Und dennoch steht man vor jeder Tür und muss eigentlich das erstmal alles vergessen, sage ich, und blank reingehen und ein Gefühl entwickeln, was braucht diese Familie, dieser Patient, diese Angehörige. Die brauchen nicht unbedingt all das, was ich im Rucksack hätte an Wissen und Können. Und dann muss man einfach so versuchen herauszufinden, was meines Könnens und Angebotes ist passend für diese Familie, für diese Situation. Und häufig ist es nicht, also das, was die brauchen und wollen, ist nicht unbedingt das, was ich meine, was jetzt gut wäre. Und das finde ich als eine wirklich große Herausforderung, diese Menschen nicht zu überbelasten mit all dem, was wir können und anbieten, sondern zu gucken, für was sind sie offen, was können sie jetzt annehmen. Das ist ja oft ein Prozess in der Begleitung, dass sie während der Begleitung bereit sind, ein nächstes Angebot noch anzunehmen. Und wir sind beratend diejenigen, die sagen, das gäbe es, das würden wir empfehlen. Aber Patient und Angehörige entscheiden, was sie wollen.
Das heißt, es braucht eine große Sensibilität, zu hören, was ein Mensch annehmen kann, was eine Familie annehmen kann und auch worüber sie überhaupt reden möchten, stelle ich mir vor. Genau. Also ihr bringt eine Menge Kompetenz mit und wie du sagst, ist eine Kunst, viel zu wissen und es dann trotzdem eventuell bei sich zu behalten.
Ja, also bei sich zu behalten, zwar im Kopf behalten, es ist vielleicht eine Thematik, die wichtig ist. Ich spreche sie beim nächsten Hausbesuch wieder an. Aber ich habe hier beim CHV einfach auch wahrgenommen, dass sehr, sehr viel im Vordergrund steht, dass eben wir darauf eingehen, was der Mensch in seiner jetzigen Situation annehmen möchte. Nicht jeder, der eine schwere Erkrankung hat, will schon an sein Lebensende denken. Oder vorausplanend, was mache ich, wenn dies und jenes aufkommt. Und das sehe ich als ein hohes Gut her an, dass wir nicht kommen und sagen, Sie müssen jetzt. Sondern wir sagen, das gäbe es, wir würden es Ihnen empfehlen. Aber die freie Entscheidung über Ihr Leben, wie Sie es leben wollen, liegt bei den Menschen selbst.
In welcher Phase sind denn die Betroffenen? Also und auch gleichzeitig die Frage, wie lange habt ihr denn dann Zeit, auch mit den Menschen zu gehen? Wie lange dauert so eine Begleitung?
Das ist sehr abhängig davon, in welcher Phase wir die Menschen kennenlernen. Also in der allgemeinen Versorgung lernen wir die Menschen ja sehr früh in ihrer Erkrankung kennen. Da sind wir oft länger drin. Und in der spezialisierten Versorgung ist natürlich die Erkrankung weiter fortgeschritten. Das heißt, die Zeit, die wir unterstützend dabei sein können, verkürzt sich.
Soweit ich unsere Statistik kenne, sind das etwa 3 Wochen, vielleicht gut 3 Wochen in der spezialisierten Versorgung.
Ja, so im Schnitt. Es gibt längere und es gibt kürzere. Manche haben ja nur 2-3 Tage,
richtig,
weil es im sehr akuten Zustand dann doch nochmal nach Hause gehen soll. Und andere haben wir aber auch mal 2-3 Monate.
Das heißt, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja mit unserer Arbeit nicht so vertraut sind, es sind durchaus sehr akute oder können sehr akute Situationen sein, wo immer für euch auch eine Rolle spielt, ja, was wird sich am nächsten Tag entwickeln oder schon in der nächsten Nacht oder in den nächsten Tagen, kann dieser Mensch eventuell zu Hause sterben?
Also können, meinst du jetzt, ob die Familie es tragen kann?
Ja, ja, ja.
All jene, die zu uns kommen in der spezialisierten Versorgung, ist relativ sicher, dass Sterben demnächst kommen wird, ja? Also innerhalb von Tagen oder auch von Wochen. Und das ist auch eine der großen Aufgaben in der spezialisierten Versorgung, zu sehen, kann die Familie es wirklich mittragen oder was brauchen sie von unserer Seite und auch von einem weiteren Netzwerk, was besteht, um es tragen zu können. Mhm. Weil diese Entscheidung, sage ich jetzt mal, wenn Sie im Krankenhaus sind und da diese Aussage bekommen, Therapie können wir nicht weiterführen, weil Sie einfach zu geschwächt mhm. sind oder die Therapie auch zu aggressiv für den Menschen dann ist, dann ist oft der Wunsch nach Hause gehen. Aber Patient und Angehörige haben ja nicht unbedingt die Vorstellung, wie ist es zu Hause? Da mhm. sind sie ja auf sich allein gestellt. Mhm. Und das ist schon eine Aufgabe von uns dann zu gucken, was können wir tun, dass dieser Wunsch der Menschen, das letzte Zeit des Lebens zu Hause zu verbringen, in die Realität umgesetzt werden kann. Und diese Patienten haben ja auch eine Rufbereitschaftsnummer von uns, wo wir jederzeit erreichbar sind, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Mhm. Das ist sehr wichtig, weil die natürlich zu Hause immer jemand brauchen, wo sie anrufen können, was soll ich jetzt tun? Mhm. Weil sich Situationen schnell verändern können und weil wir trotz aller Beratung Menschen nicht auf alles vorbereiten können, was kommt. Ich kann mhm. von einer zum Beispiel akuten Blutung erzählen, die könnte sein, man verhält sich dann so und so, das und jenes könnten sie tun. Aber es ist nochmal was anderes, die dann nachts alleine mit dem Patienten zu Hause plötzlich mhm. zu erleben.
Und diese Blutung könnte ja dann tatsächlich das Versterben bedeuten.
Das könnte,
sie erleben ja. nur einen Schnitt im Finger oder sowas.
Genau.
Also es sind sehr spannende Situationen. Also
ja.
wie erträgst du das oder wie hältst du das aus? Bis dahin, dass du weißt, also du gehst ja auch wieder, die Menschen sind dann eventuell allein auf sich gestellt mit ihren Angehörigen. Dazu gehört ja auch, die Angehörigen zu stärken, dass sie die Situation überhaupt tragen können.
Ja, das ist auch immer wieder eine Frage dann von Angehörigen, wie man das aushält. Also zum einen ist natürlich immer, es sind nicht meine Angehörige. Da stehe ich schon als Fachkraft daneben. Mhm. Das macht einen Unterschied, ob ich da einen engen Klar. persönlichen Bezug habe oder ob das eben Menschen sind, die ich fremd erstmal mhm. kennenlerne und dann begleite. Und zum anderen ist dann immer noch der Punkt, ich weiß, dass jedes Leben endet. Und ich weiß, bei der Situation zu Hause für diesen Menschen wurde schon alles versucht, was denkbar und möglich war. Und die Krankheit war aber so weit fortgeschritten, dass jetzt dieser letzte Weg mhm. unumgänglich ist. Mhm. Und dieses Unumgängliche, so seltsam es sich anhören mag, gibt mir eine Ruhe. Ich mhm. habe nicht das Gefühl, ich müsste noch irgendetwas probieren, um ein Leben zu retten, mhm. sondern ich weiß, ich begleite den letzten Weg, Wegabschnitt. Mhm.
Du machst diese Arbeit jetzt über 10 Jahre, hast du gesagt. Was würdest du sagen, braucht es dazu, um zu Hause sterben zu können? Du erlebst es ja Tag für Tag sozusagen und gemeinhin würden sich vielleicht Menschen heute vorstellen, das geht ja überhaupt nicht. Es sterben ja tatsächlich prozentual relativ wenig Menschen immer noch zu Hause, aber viele wollen zu Hause sterben. Was würdest du sagen, ist elementar wichtig?
Also für Patient und Angehörige ist sehr wichtig, sich sicher zu fühlen. Dazu braucht es einfach ein kleineres, manchmal auch ein größeres Netzwerk von Unterstützenden. Das könnten wir sein, das kann der Hausarzt sein, Pflegedienst, mhm. Nachbarn, Ehrenamtliche. Also es braucht immer Menschen, die mittragen, damit es nicht auf den Patienten und den Angehörigen allein ist. Und diese Menschen, die mittragen, die müssen ihr Fachwissen einbringen und es braucht sehr viel Gespräch und Beratung. Mhm. Es ist ja häufig so, dass jetzt zum Beispiel die Beratung, was passiert in der Sterbephase, die machen wir nicht einmal, sondern die machen wir fast bei jedem Hausbesuch.
Was ist das zum Beispiel? Ist es, da kommen Schmerzen, kommen Übelkeit oder, ich weiß nicht, andere Symptome. Ein Mensch kann nicht mehr schlucken und die Menschen sind natürlich dann unsicher, ja, was soll ich jetzt noch tun?
Genau, also es können all die Symptome sein, die vielleicht schon die Erkrankung gezeigt haben, aber sich verstärken. Mhm. Es können neu aufgetretene Symptome mhm. sein, wo die Patienten und Angehörige davon gehört haben, aber sie noch nicht erlebt haben. Und vor allem ist es diese Verunsicherung, die eben mhm. geschieht, wenn plötzlich ein Mensch den ich jetzt als Angehöriger begleite, vielleicht von Anbeginn der Erkrankung, erlebe ich immer eine Verschlechterung. Es ist wieder etwas, was an einer Fähigkeit wegfällt, vielleicht nicht mehr so viel gehen können oder nicht mehr so viel essen und trinken können. Und dann gibt es aber immer im Verlauf einer Erkrankung den Punkt, wo plötzlich ohne äußere, ohne dass etwas passiert, wie zum Beispiel ein Beinbruch, den sieht man, dann ist einem klar, aha, jetzt kann der Mensch nicht laufen. Aber bei diesen Erkrankungen, die wir begleiten, ist plötzlich so ein Wegfall der Lebensenergie. Und dann sagen die Angehörigen, bis jetzt war doch alles, er hat gegessen, er hatte Appetit und jetzt ist es nicht mehr, er lehnt es ab. Oder bis jetzt hat er immer noch mit mir gesprochen, war interessiert, die Enkel zu sehen und plötzlich ist so eine Schwäche da. Und für mich ist das schon so ein Übergang, also von diesem Leben Abschied zu nehmen und in eine andere Ebene überzugehen. Und das ist oft für die Angehörigen das Schwierigste, weil sie ohne äußerem Ereignis merken, es verändert sich etwas und da entschwindet mir jemand.
Der andere macht sich irgendwie auf den Weg.
Genau. Und da ist ja häufig dann diese Frage, was können wir denn jetzt tun? Also Angehörige sind sehr im Tun, verstehe ich auch. Also da kann man einfach sich beschäftigen und zeigen, ich tue noch was für dich. Und auch da ist es die große Aufgabe von all unseren Mitarbeitern, die vor Ort sind, deutlich darauf hinzuweisen, dass ein Dasein und diesen Weg, der unvermeidlich ist, mitzugehen, soweit es für uns Nicht-Erkrankte möglich ist, das Größte ist, was man tun kann. Also das ist ein Geschenk für diejenigen, die zu Hause sterben möchten, dass sie wirklich Menschen um sich haben, die das mitgehen.
Das heißt, also eure Kunst ist sicher auch, nicht alles zu tun, aber doch auch viel zu tun eventuell, um eine Situation mit auszuhalten, mit da zu sein. Was du an Qualität ansprichst, ist ja die auch eine Beziehungsqualität. Also Menschen brauchen, um zu Hause zu sterben, jemand, an dem sie sich orientieren können, an dem sie sich verlässlich auch festhalten können. Und da bricht es ja oft auch in der häuslichen Versorgung für Menschen auch ab, wenn der Hausarzt nicht erreichbar ist. Passiert, solche Notfälle passieren ja auch am Wochenende oder in der Nacht. Also um diese verlässliche Beziehung, ja, und dass da jemand ist, der um mich weiß vielleicht und mich auch beraten kann und stützen kann.
Genau, also das ist was Wichtiges, was du ansprichst, diese Verlässlichkeit, weil natürlich alle Versorgenden, die vor uns im System waren, irgendwann gesagt haben, ich habe jetzt nichts mehr für sie zu tun. Ne? Und natürlich ist das ganze System auch momentan sehr belastet. Also viele Pflegedienste haben Personalmangel, können nicht dann kommen, wenn es für Patient vielleicht gerade der rechte Zeitpunkt wäre. Viele Hausärzte machen keine Hausbesuche. Und wenn man in der Praxis versucht anzurufen, erkennt, weiß man ja selber jetzt auch, wie oft man da in der Warteschleife ist. Dafür haben Patienten und Angehörige keine Energien. Und wichtig ist für uns, dass wir eben sagen können, wir begleiten sie, egal was sie gerade von uns möchten. Wir bleiben bei ihnen und wir gehen mit ihnen auch den Weg, wie sie ihn für sich gestalten wollen. Und wir sind jederzeit wieder ansprechbar, auch wenn sie momentan von uns vielleicht ein Angebot noch nicht annehmen möchten. Also wir bleiben offen, wir können uns auch mal 2-3 Wochen oder eine Zeit zurückziehen und sind dann aber auch wieder da. Das ist eine Sicherheit, die wir geben, eine Verlässlichkeit. Wir werden immer ansprechbar sein, vielleicht unterschiedliche Mitarbeiter von uns, aber in einer relativ kurzen Zeit wird diesen Menschen, die was anfragen bei uns, ein Gegenüber geboten, was mit ihnen spricht und versucht herauszufinden, was können wir Abhilfe schaffen. Und was ich auch noch sagen möchte, was ein wichtiger Punkt für unsere Arbeit ist, dass wir über Themen sprechen, die vielleicht im bisherigen Krankheitsverlauf nicht so offen angesprochen wurden. Also es ist oft wichtig zu sagen, jetzt ist das Sterben da, es wirklich zu benennen, nicht nur sagen, ja, es geht heute schlechter, sondern wirklich sagen, ich glaube, zum Beispiel Ihr Mann wird sich bald verabschieden, um klarzumachen, Sie haben ein noch Sie haben noch Zeit, aber die ist begrenzt. Wenn Sie jetzt noch was Wichtiges tun, sagen wollen, da sein wollen, dann ist jetzt die Möglichkeit dazu. Und was auch wichtig ist, ich glaube, wir haben andere Worte, über diese Themen zu sprechen. Jetzt so als Beispiel Essen und Trinken, das ist ja auch in einer sehr weit fortgeschrittenen Erkrankung immer wieder das Thema. Ja, natürlich wird der Mann schwächer, aber er isst ja und trinkt ja auch nichts. Ne? Da auch wirklich zu erklären, dass der Patient sicherlich Nahrung braucht, aber jetzt nicht in Kalorien gerechnet, sondern in Beistand, in Mittragen, in sich vielleicht ans Bett setzen und jemand spürt, da ist jemand. Oder auch einfach die Türen vom Krankenzimmer, sage ich mal, offen lassen, damit der normale Alltag, die Enkel, die lachen oder die größeren Kinder, die sich streiten, dass man das hört. Also nicht zu sehr mit Lärm oder außenrum Gesprächen und Ablenkung belasten, aber den Alltag, so wie er bisher war, erlebbar bleiben lassen. So, ja.
Das heißt, ihr merkt deutlich, dass unser System, wenn man das so nennen kann, der Versorgung, der Behandlung, der Pflege, diese Themen oft ausspart und nicht Klartext spricht, also diese Themen irgendwie umrundet, oft auch keine Worte dafür findet. Wenn das möglich wäre im normalen System, wäre vielleicht gar kein Anlass, einen besonderen Dienst dazu hinzuzuziehen. Ja? Also das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Hospizarbeit ist jetzt gerade mal 30 Jahre etwa alt in Deutschland und macht auf diese Dinge aufmerksam. Aber es ist natürlich auch ein Auftrag, die ganz normalen Pflegekräfte und Ärzte aufmerksam zu machen, zu schulen in Sachen Hospiz- und Palliativversorgung, in Sachen Kommunikation. Du hast ja lange Jahre auch in der Bildungsarbeit gearbeitet, hast Pflegekräfte geschult, in Palliativ-Care-Kurse geleitet. Magst du dazu noch ein paar Worte sagen, wie es dir damit geht? Wie empfindest du das in einer Zeit, wo Pflegekräfte überall fehlen oder auch hinschmeißen, weil sie resigniert sind in diesem ganzen System? Wie ist es dir damit gegangen? Also Wissen und Kompetenz weiterzugeben.
Ja, also auf der einen Seite ist total erkennbar gewesen, dass sehr viel Wissensdurst da ist bei den Pflegekräften. Also wir haben in den Kursen ja immer gefragt, wer wurde vom Arbeitgeber geschickt und wer ist freiwillig hier. Und die meisten waren einfach wirklich aus Interesse da. Und bei den anderen, die geschickt wurden, hat sich meist das Interesse während dieser 4 Wochen, wo die Ausbildung ja aufgebaut ist, dann wieder gezeigt. Es ist auch erkennbar gewesen, viele kommen eben oder arbeiten gerade in einem System, das sehr an seine Grenzen kommt und von daher auch für jeden Mitarbeiter die Arbeit oft erschwert wurde, weil wenig Unterstützung da ist, von auch wenig Personal da ist, weil manchmal die Arbeitgeber einfach gucken müssen, dass der Laden läuft, aber man hat nicht mehr die Möglichkeit, so für Patienten da zu sein, wie man sich es persönlich vorstellen würde. Und da ist natürlich immer die Arbeit im Palliativbereich so eine Hoffnung, da habe ich Zeit, da verpasse ich nichts, da darf ich beraten, da darf ich unterstützen. Und es ist eben mit mehr, wie du schon erwähnt hast, Beziehungsaufbau für Patienten und Angehörige möglich in diesem Bereich. Es ist auch oft zu erleben gewesen, dass während dieser 4 Wochen, die sich ja auf ein Jahr, zumindest jetzt hier bei der Christophorus Akademie in München so verteilen, manche Teilnehmer ihren Arbeitsplatz gewechselt haben. Also dass das auch verstärkt wurde im Kennenlernen der palliativen Arbeit, dass die Menschen gemerkt haben, genau das möchte ich machen, das ist ein Bereich, wo ich auch wieder Freude an der Arbeit gewinnen kann. Und dann haben einige auch zu uns her mal so gewechselt. Das ist auch immer gut, die Menschen da schon kennenzulernen, die vielleicht mal dann im eigenen Verein mitarbeiten. Und was auch immer wieder genannt wurde, ist diese Suche nach Sinnhaftigkeit in seinem Tun, die eben manchmal in unserem System verloren gehen kann, weil man nicht mehr so direkt merkt, dass der Mensch, also Patient wie Mitarbeiter, im Mittelpunkt steht. Mhm. Also das ist was ganz Wichtiges. Auch ich als Arbeitende möchte im Mittelpunkt stehen und nicht nur Dienstleister sein.
Mhm. Und das hängt ja mit der Motivation zusammen, warum ich überhaupt in diesen Beruf gegangen bin, in den Pflegeberuf. Und das muss ich erleben, wie du sagst. Das muss ich ja in meiner Arbeit erleben.
Mhm. Und was ich noch erwähnen möchte, das ist, was immer wieder auffällig ist in allen Kursen, dieser Unterschied zwischen Menschen, die in der Stadt leben und am Land.
Also das musst du jetzt erklären.
Gesetzlicher Anspruch auf palliative Versorgung ist ja schön und gut, aber es braucht die Einrichtungen dafür. Mhm. Und da ist natürlich jetzt, wie wir hier in München mit 5 Teams, einigen Palliativstationen, 2 Hospizen, hat natürlich ein Patient andere Chancen als im tiefsten Allgäu. Es gibt auch da Palliativteams, es gibt auch Palliativstationen und Hospize, aber die sind weiter weg vom Wohnort. Heißt, Angehörige haben schwieriger dahin zu kommen, Kontakt zu halten. Und die Teams haben natürlich ein riesen Einzugsgebiet, was sich natürlich durch Fahrten, also Fahrten zum Patienten und zurück, auch wieder zeitlich auswirkt. Wie viele können wir gut versorgen? Und wie schnell sind wir in einem Notfall bei einem Patienten?
Siehst du da auch Vorteile auf dem Land, also im Vergleich zur Stadt? Das waren jetzt eher Nachteile, dass das Versorgungsnetz natürlich nicht so dicht ist, dass es hier spezialisiertere Dienste gibt und so weiter auf dem Land. Wege sehr weit sind. Aber ich stelle mir jetzt vor, dass Menschen sich auf dem Land eventuell auch mehr helfen gegenseitig.
Ja, also es gibt nicht nur Negatives. Es ist auch erlebbar bei denen, die jetzt ländlich leben, dass jetzt zum Beispiel die Pflegedienste einfach auch noch mehr gewöhnt sind, mehr zu machen. Also die haben, glaube ich, von vornherein mehr Bezug als in der Stadt. Mhm. In der Stadt lebt man auch etwas anonym, abgeschotteter, obwohl man mit vielen Menschen lebt. Aber es ist nicht diese, wie jetzt eine Dorfgemeinschaft. Mhm. Also es gibt hier viele Familien in der Stadt, wo kein Angehöriger mehr da ist, die Nachbarn kennen sie vielleicht gar nicht, geschweige denn würden sie sich sagen trauen, ich brauche Hilfe. Und das erleben wir am Land, also ich kenne es jetzt aus Freundinnen, die am Land in diesem Bereich arbeiten oder auch von den Teilnehmern an den Kursen, dass da ein Versorgungsnetz noch viel mehr gegeben ist, weil sich eine Dorfgemeinschaft kennt, weil man mitkriegt, im Nebenhaus ist jemand erkrankt.
Mhm. In München, um auf unser Versorgungsgebiet sozusagen zurückzukommen, leben ja schon über die Hälfte allein, glaube ich. Kann einer, der allein ist in München, auch, ich sage jetzt mal, allein zu Hause sterben? Erlebt ihr sowas? Was ist da besonders zu beachten?
Es ist für Alleinlebende manchmal etwas schwieriger zu Hause, weil die natürlich oft nicht so ein enges Netz haben. Die haben Freunde, die haben Bekannte, aber sie haben oft niemanden, der eben direkt daneben wohnt oder der mit in der Wohnung wohnt. Mhm. Es heißt nicht, dass es gar nicht geht. Also wir begleiten auch Alleinlebende, müssen uns einfach anders darauf vorbereiten. Wir müssen mit diesen Menschen mehr sprechen, was brauchen wir von ihnen. Also gerade jetzt, wenn so eine Rufbereitschaft besteht, muss dieser Erkrankte, der zu Hause allein ist, die Möglichkeit haben, uns anzurufen, sonst kriegen wir gar nicht mit, dass er unsere Hilfe benötigt. Also das muss man dann organisieren, ob es ein Hausnotruf ist oder ob man mit ihm spricht, welcher Nachbar könnte einen Schlüssel haben. Richtig. Es muss uns ja die Tür geöffnet werden. Wir haben keine Schlüssel dabei, wie das manchmal bei Pflegediensten eben gehandhabt wird. Und sind Angehörige da? Oder es können Freunde zur Nacht kommen, dann heißt das auch, die müssen beraten werden, was ist zu tun, was könnte kommen. Und man muss auch mit diesen Patienten drüber sprechen, wenn sie jetzt dann zum Beispiel bettlägerig werden, dann kann man nachts eigentlich jemanden nicht alleine lassen. Dann muss man vielleicht eine Präsenzkraft holen, die jetzt so 24 Stunden da sind. Oder muss in der weiteren Familie versuchen zu organisieren, wer kann Zeiten abdecken. Wer nicht mehr selbst aufstehen kann, der braucht einfach jemanden zu Hause, der ihm was zu trinken bringt oder auf Toilette hilft und sowas. Also da ist dann eine größere Anforderung, dieses Netz, das notwendig ist, aufzubauen. Mhm. Und manchmal ist es auch so, dass man wirklich sagen muss, es wäre besser, wenn wir sie anmelden können in einem Hospiz oder wirklich für diese letzte Zeit in einem Palliativstation einen Platz zu suchen. Mhm. Und das ist auch häufig dann für die Betroffenen eine gute Möglichkeit, die sie vorher noch abgelehnt haben, weil sie sich zu Hause eben nicht mehr sicher fühlen. Mhm. Und dann wird die Bereitschaft, wohin zu gehen, wo einfach von außen eine Sicherheit geboten wird, größer.
Mhm. Und doch möglichst lange auch die Selbstbestimmung und so weiter, das Vertrauen zu Hause erhalten geblieben ist. Magst du noch, Gerlinde, magst du noch ein paar Worte sagen zu dieser, ich sage mal, neuen Zusammenarbeit zwischen Pflege und Ärzten? Das kennzeichnet euer Berufsbild sozusagen ja auch sehr stark und ist innerhalb des Gesundheitswesens doch auch was Innovatives. Wie geht es dir? Ihr arbeitet auf Augenhöhe, wie man so schön sagt, mit den Palliativmedizinerinnen, mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen. Was kennzeichnet diese neue Zusammenarbeit zwischen Pflege und Ärzten?
Also wenn ich mich an meine Krankenhauszeit zurückerinnere, war das natürlich immer so, dass die Ärzte angeschafft haben, was zu tun ist, und die Pflege waren die Ausführenden. Und wenn ich es jetzt mal krass ausdrücken darf, war eigenes Mitdenken der Pflege nicht unbedingt gewünscht. Also diese, ja, das ist jetzt ganz anders. Also in diesem palliativen Bereich, auch auf Palliativstationen, habe ich ja gearbeitet, das so erlebt. Und hier bei uns in der ambulanten Versorgung sind wir gleichwertig auf einer Stufe. Wir sind praktisch drei Berufsgruppen, Pflege, Ärzte und auch die soziale Arbeit, die jeder mit ihrem Fachwissen dazu beitragen, dass diese Familie gut versorgt wird. Mhm. Und wir arbeiten ja auch ein bisschen grenzüberschreitend. Also wenn jetzt eine Beratung zum Beispiel zur Vorsorgevollmacht ist, dann können wir das als Pflegekräfte auch tun. Und auch Beratung zur Mundpflege können unsere Sozialarbeiter machen. Wir Pflegekräfte können auch zu Medikamenten beraten. Also die Patienten und Angehörigen erleben schon, sie haben lauter Fachleute um sich rum. Und sie erleben auch, dass diese vielleicht jetzt drei Menschen aus dieser drei Berufsgruppen, die in der Begleitung drin sind, miteinander sprechen, weil wir voneinander wissen, was jetzt der Patient mit dem Sozialarbeiter besprochen hat oder mit dem Arzt. Und auch wir in unseren kleinen Begleitungsteams sind sehr im engen Kontakt und wir haben eine Wertschätzung für die anderen Berufsgruppen und werden jetzt auch als Pflege von den anderen wertgeschätzt. Also zeigt sich manchmal an so einem Beispiel, wenn Anrufe kommen in der Not, ich brauche jetzt unbedingt einen Arzt, dass wir es fertigbringen, auch diese Menschen beruhigen zu können, ohne dass jetzt dann gleich ein Arzt hinfahren muss. Also wir arbeiten vorher schon so vertrauenserweckend mit allen, dass die zu allen von uns wirklich auch Vertrauen haben und wissen, gut, wenn jetzt da die Frau Bichler kommt, dann regelt die das schon erstmal und wenn sie einen Arzt braucht, wird sie ihn hinzuziehen.
Mhm. Also eine hohe Kunst der Teamarbeit letztlich, die, stelle ich mir vor, auch eine ständige Pflege braucht, miteinander wirklich eng im Gespräch zu bleiben, braucht viel Austausch und Teampflege untereinander.
Ja, also wir brauchen viel Gespräche untereinander. Das ist manchmal ja auch, wo so palliativ angefangen hat, die ersten Palliativstationen im Krankenhaus, habe ich auch so eine Erfahrung eben, dass die anderen Stationen, die Palliativstationen oft als die bezeichnen, wenn man da hinkommt, die sind immer in einer Besprechung. Also das braucht es aber. Ja, wir sind viel Zeit am Patienten, aber wir müssen auch viel Zeit unter uns miteinander sprechen, damit jeder den gleichen Wissensstand hat, um gut diese Familie oder diesen Patienten begleiten zu können.
Und auch da braucht es, jetzt mit meinen Worten, Klartext untereinander, also offen Dinge miteinander auszutragen und zu besprechen und nicht drumherum zu reden, stelle ich mir vor, was wichtig ist. Und wichtiger Inhalt dieser Teamarbeit.
Genau, und Kommunikation ist ja auch in der Weiterbildung bei den Ärzten wie Sozialarbeitern wie bei uns in der Pflege ein großer Bereich, was auch wirklich wichtig ist, weil man ja doch immer wieder auch unterschiedliche Meinungen oder Ansichten hat oder Wahrnehmungen. Und man muss sich einfach innerhalb dieser Berufsgruppen, muss man es schaffen, ein gemeinsames Bild für diese Familie zu entwickeln und sich auch abzusprechen. So. Also manchmal auch zu sagen, also ich fände jetzt das besser, aber jetzt höre ich praktisch das, was der Arzt erfahren hat und was er für Eindrücke hat. Und dann muss man zu einem gemeinsamen Weitergehen finden, hinter dem auch jeder stehen kann, weil wir sonst die Familie verwirren, wenn der eine das sagt und der andere das sagt.
Weil jeder andere Berührungen hat.
Ja.
Vielleicht am Ende unseres Gesprächs, Gerlinde, vielleicht magst du noch eine Geschichte erzählen. Also über 10 Jahre passiert ja viel. Du hast von der Qualität gesprochen der Beziehung und dass die Arbeit, deine Arbeit auch davon lebt, dass du in Beziehung gehst und dich als Person auch zur Verfügung stellst und trotzdem auch eine Abgrenzung hinbekommst. Gibt es Geschichten, die dich über die 10 Jahre besonders begleiten, die dich vielleicht auch besonders motivieren, auch weiter dabei zu bleiben? So stelle ich mir das vor, dass ich möchte jetzt nicht sagen Erfolgsgeschichten, wo du merkst, also das ist wirklich gelungen, was dich vielleicht im Nachhinein auch besonders freut.
Ja, da habe ich mir Gedanken gemacht. Es sind wirklich sehr viele Erlebnisse. Aber ich würde eins gerne schildern. Das war einmal eine Familie, da war der Ehemann erkrankt, der war vielleicht so ja, knapp vor 50, hatten 2 erwachsene Kinder. Und ich war beim Hausbesuch dort, da lief gerade Fernsehen mit Nachrichten, hat er dann natürlich ausgemacht. Und wir haben immer wieder eben gesprochen über, wie wird es zu Hause sein, wenn die Verschlechterung eintritt. Und es war aber klar in der Familie, er möchte zu Hause bleiben und die Familie will es mittragen. Und am Anfang eben meines Hausbesuchs war gerade noch so ein Bericht über irgendein Kriegsgeschehen in der Welt. Und da war ich so beeindruckt von diesem Patienten, der dann gesagt hat, wenn ich ihn frage, wie es denn geht und was so für Sachen jetzt anstehen zu besprechen, da hat er so gesagt, wissen Sie, wenn ich mir das anschaue im Fernsehen, Mord und Totschlag, wo man gar nicht versteht, warum eigentlich das passieren muss, da sieht er seine Situation ganz, ganz weit hinten. Was ist da schon ein Sterben, das jeder Mensch erleben muss, gegen das, was Menschen sich im Krieg antun? Und da bin ich rausgegangen und dachte mir so, wow, da muss jemand sein Leben beenden, ohne es freiwillig jetzt abgeben zu wollen. Und sieht das aber nicht als die größte Not.
Hat doch einen weiten Blick.
Hat einen weiten bewahrt. Blick, also dieses nicht ich bin jetzt das Wichtigste, sondern ich muss mit meinem Sterben, bin ich in einem Geschehen, was jeden Tag passiert. Man kommt, man geht. Und das ist ein, auch so ein Akzeptieren von, das steht jetzt an. Aber einen Krieg akzeptieren, das geht nicht. Also da könnten die Menschen anders miteinander umgehen. Das sind wirklich die Dinge, die mir auch die Arbeit freudig machen. Ich mache sie ja wirklich gern. Das glaubt ja immer fast keiner, wenn man das so erzählt. Weil man lernt oder ich lerne für mein Leben, mit Dankbarkeit anders umzugehen, weil ich täglich erlebe, nichts bleibt für immer, alles kann morgen ganz anders sein. Ich gehe oft heim und denke, ich kann laufen, ich kann essen, meine Kinder können sprechen mit mir. Das nimmt jeder so hin, aber eigentlich sind das Geschenke, die durch irgendwas morgen weg sein könnten. Und man kriegt auch so ein Gefühl von Dinge anzunehmen, die nun mal so sind, wie sie sind, ohne mich drin zu verlieren, warum sind sie so? Da werde ich keine Antwort drauf kriegen. Und ich kann es jetzt nach 10 Jahren, glaube ich, ein bisschen besser, bei vielen Dingen zu sagen, es ist, wie es ist, was mache ich jetzt damit? Und nicht meine Energie zu verschwenden in was kann ich dagegen tun, um es zu ändern?
Ich sehe schon, Gerlinde, du bist auf dem Weg zu großer Weisheit und das ist eine große Werbung, würde ich sagen, auch für diesen Beruf, dass so eine Tätigkeit dich als Mensch weiterbringt, wie du auch gesagt hast, auch in der Frage, was ist eigentlich der Sinn dieses Lebens was sind wir als Menschen? Und in deinem Beispiel, was ist Leid und was ist Erfüllung, was ist auch Glück? Ich wünsche dir weiterhin viel Erfüllung in deiner Arbeit und bedanke mich ganz herzlich für unser Gespräch heute.
Ich bedanke mich auch, Sepp.
Danke an Gerlinde und Sepp für dieses aufschlussreiche und bewegende Gespräch. Wie immer finden Sie weitere Informationen zu unseren Angeboten auf unserer Homepage unter www.chv.org. Und gerne können Sie uns auch Feedback senden an unsere E-Mail-Adresse bildung@chv.org. Danke auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie sich diesen oftmals nicht ganz einfachen Themen stellen. Sie können uns unterstützen, indem Sie unseren Podcast auch anderen empfehlen und immer wieder reinhören. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.